Was am Schluss im System der Gewaltenteilung da drohen könnte, nämlich dass die Gerichte anfangen zu regieren.
Je mehr Verantwortung man diesen Unternehmen aufbürdet, desto mächtiger werden sie.
Sie hören den Podcast Auf den Grund des Bonner Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen. Mein Name ist Udo Di Fabio. Ich bin heute im Gespräch mit einem der profiliertesten Zivilrechtler der Bundesrepublik, dem Lehrstuhlinhaber an der Humboldt-Universität Berlin, Gerhard Wagner. Herr Wagner, wir wollen uns heute ein wenig über den Klimawandel und vor allen Dingen den Klimawandel im Recht unterhalten, was die Klimahaftung angeht. Viele werden es vielleicht, die uns zuhören, wissen, das Oberlandesgericht Hamm hat im November 2017 einen Beweisbeschluss erlassen, der den einen oder anderen überrascht hat. In diesem Verfahren geht es nämlich darum, dass ein peruanischer Bergbauer namens Luya verlangt, dass RWE ihm einen Teil der Kosten für Schutzmaßnahmen für sein Haus und sein Dorf übernimmt. Denn dieses Dorf und damit auch sein Grundstück ist von einer erheblichen Wasserzunahme des Sees. Man spricht um das 35-fache durch Gletscherabschmelzen infolge der globalen Erwärmung betroffen, und damit muss man sich schützen. Und da RWE nach Auffassung von Herrn Luya für knapp 0,5% der weltweiten CO2-Emissionen in der Vergangenheit jedenfalls verantwortlich war, wird jetzt 0,47% der Kosten vor einem deutschen Gericht eingeklagt. Und das OLG, das Oberlandesgericht Hamm, hat dazu Beweis erhoben. Wegen der Corona-Pandemie ist, soviel ich weiß, es in diesem Jahr nicht zu einer Ortsbesichtigung gekommen. Aber das Fachpublikum war überrascht darüber, dass diese Klage als schlüssig angesehen wird. Eine Klage, die mit, wenn ich das als Öffentlichrechtler richtig gesehen habe, auf 1004 BGB, einem Abwehrunterlassungsanspruch in Kombination mit einem deliktischen Anspruch aus 823 BGB begründet worden ist. Aber sagen Sie mal, Herr Wagner, Sie als Fachmann auf diesem Gebiet, waren Sie auch überrascht oder hatten Sie ein solches Urteil? Gab ja auch schon in den Niederlanden ein ähnliches Urteil. Haben Sie das erwartet oder waren Sie auch überrascht?
Nein, Herr Di Fabio, ich war genauso überrascht wie Sie. Das Landgericht Essen hatte ja mit der Klage auch noch relativ kurzen Prozess gemacht und sie abgewiesen. Und dass das Berufungsgericht in Hamm die Klage für schlüssig hält, das war auch für mich eine große Überraschung.
Für die, Entschuldigung, für die Zuschauer, die oder Zuschauer haben wir nicht, aber für die Zuhörer, die jetzt keine Juristen sind, wir pflegen ja auch das interdisziplinäre Gespräch. Schlüssig bedeutet, dass das Gericht eigentlich die Klage für begründet hält, aber es hängt noch vom Sachverhalt, von der Beweisaufnahme ab. Und das bedeutet, wenn alles so richtig ist, wie der Kläger vorträgt, dann wäre die Klage begründet, das meine ich schlüssig. Aber genau. Das nur als Einschub, ja.
Genau. Und das hat mich deswegen überrascht, weil ich solche Klagen bisher doch eher in die als strategische, eher symbolhafte Begehren eingeordnet hatte, die nicht ernsthaft ein Rechtsschutzbegehren in dem Sinne verfolgen, dass es wirklich davon ausgegangen wird, dass der Anspruch begründet ist. In diesem speziellen Fall ist es so, dass die Kausalbeziehung zwischen dem Betrieb von Kraftwerken, die fossile Brennstoffe verfeuern, in Deutschland und der Gletscherschmelze in den Anden so brüchig und gedehnt ist, dass eine Zurechnung dieser Ereignisse, dieser Klimaereignisse in einem tausende Kilometer entfernten Land zu einer einzelnen Emittentin in Deutschland meines Erachtens nicht möglich ist. Das kann man jetzt dogmatisch noch etwas aufschnüren, aber im Kern muss man sagen, die Zurechnung von Klimaschäden zu einzelnen Emittenten ist meines Erachtens mit juristischen Mitteln nicht möglich.
Ja, wenn ich da mal vielleicht nachfragen darf. Nun ist es ja so, beim globalen Klimawandel leistet ja jeder Mensch irgendwie seinen Beitrag und natürlich ein Kraftwerksbetreiber wie RWE einen ziemlich namhaften Beitrag. Und kann es denn darauf ankommen, dass das tausende Kilometer entfernt ist, wenn es doch nur eine Atmosphäre gibt, in die wir alle unsere CO2-Emissionen ablassen? Kann es darauf ankommen, wie weit das entfernt ist, ob das in Mönchengladbach ist oder ob das in den Anden liegt?
Sie haben vollkommen recht, das ist natürlich kein tragfähiges Argument, auf die räumliche Entfernung abzustellen. Das spielt eine gewisse Rolle bei besonderen Anspruchsgrundlagen, also gesetzlichen Vorschriften in Deutschland, die Nachbarn einer Anlage Entschädigungsansprüche einräumen, wenn sie beeinträchtigt werden durch diese genehmigte, vom Staat genehmigte Anlage. Und wir haben es ja hier flächendeckend mit genehmigten, lizenzierten Kraftwerken der Beklagten zu tun. Aber für das große Bild, da haben Sie vollkommen recht, kommt es auf die Entfernung zur Anlage nicht an.
Und warum ist es dann trotzdem brüchig? Warum ist der Kausalitätsnachweis trotzdem brüchig nach Ihrer Ansicht?
Ja, aus drei Gründen. Der erste ist, aufs Ganze gesehen, also auf die anthropogene Klimaerwärmung, den anthropogenen Eintrag von Treibhausgasen seit Beginn der Industrialisierung, hat RWE einen minimalen Beitrag geleistet. Ja, also der Kläger selbst behauptet etwa 0,5%, möglicherweise ist es noch weit weniger, wenn man die Berechnung auf alle Treibhausgase ausdehnt und nicht nur CO2 in den Blick nimmt und so weiter. Wenn man jetzt, es ist vollkommen richtig, dass man mit allgemeinen Kausalitätskriterien auch die Kausalität dieser minimalen Beiträge theoretisch begründen könnte. Dann, wenn man da so vorgeht, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass alle Menschen, Sie haben es schon angedeutet, einfach dadurch, dass sie atmen, Mitverursacher, natürlich noch zu einem weitaus geringeren Anteil, aber Mitverursacher der Klimaschäden sind. Und das läuft auf eine Verantwortlichkeit aller für alles quasi hinaus. Das halte ich für keine sinnvolle juristische Lösung, so dass ich sagen würde, eine volle Haftung für minimale Beiträge kommt nicht in Frage. Das haben die Prozessvertreter des Klägers selber auch so gesehen, glaube ich, und haben deswegen klugerweise den Antrag ja nicht auf volle Haftung gerichtet, sondern auf Anteilshaftung. Darüber kann man in der Tat diskutieren. Ja. Aber das, mit der Beschränkung wäre es von der herkömmlichen sogenannten Bedingungstheorie her möglich, nicht zwingend, aber möglich, eine Kausalität zu begründen.
Ja, ist es, helfen Sie einem Nicht-Zivilrechtler auf die Sprünge, Herr Wagner, ist es denn nicht so, nun haben die sich RWE rausgegriffen. Sie müssten ja, wenn sie die großen Kraftwerke dieser Welt und die großen Emittenten der Welt, auch in China oder so, suchen wollen, haben sie ja noch viele Prozesse vor sich. Ist das im Zivilrecht nicht eigentlich so, dass man dann nicht allein für den einzelnen Teil haftet, sondern vielleicht auch für das Ganze haftet? Gibt es da sowas wie eine gesamtschuldnerische Haftung?
Genau, es gibt eine gesamtschuldnerische Haftung, die allerdings von restriktiven Kriterien abhängt. Es muss ein Alternativitätsverhältnis bestehen. Das sind solche Lehrbuchfälle, dass zwei Schützen im Wald einen Schuss abgeben und ein Mensch zusammensinkt und man nicht feststellen kann, welche Kugel ihn getroffen hat. Aber es muss eine von den beiden gewesen sein. Und dann, das wird ausgedehnt auf sogenannte Anteilszweifel, wenn man nicht weiß, in welchem Umfang der eine oder andere Verursacher verantwortlich ist. So wie diese Kategorie in der deutschen Rechtsprechung bisher gehandhabt wurde, würde es hier nicht zu einer gesamtschuldnerischen Haftung reichen, weil ausgeschlossen werden kann, dass ein Emittent für den gesamten Schaden verantwortlich ist. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann ist nach herkömmlicher Dogmatik eine Gesamtschuld nicht vertretbar. Zumal hier auch noch hinzukommt, dass ein Regress im Innenverhältnis gegen alle übrigen Emittenten praktisch nicht durchführbar sein wird. Der könnte theoretisch geltend gemacht werden, aber praktisch wird das nicht möglich sein. Auch das spricht dagegen, eine Gesamtschuld anzunehmen. Und vernünftigerweise hat ja der Kläger das auch gar nicht verlangt, sondern hat von vornherein eine Anteilshaftung geltend gemacht.
Ja, so dass man auch nicht erwarten kann, dass das Gericht höher verurteilt, weil es ja an den Klageantrag gebunden ist.
Nee, ultra petita, genau.
Genau. Genau. Warum eigentlich hat man sich in den Anden ausgerechnet RWE ausgesucht? Es gibt doch noch andere Kraftwerksbetreiber auf dem Planeten, oder?
Ja, ich glaube, das ist ein globaler Trend inzwischen. Bis vor kurzem waren die Vereinigten Staaten das natürliche Forum, die Gerichte der Vereinigten Staaten waren die natürlichen Fora für solche Klagen. Aber da sind zwei Entwicklungen zusammengekommen. Einerseits hat der Supreme Court in einer Entscheidung namens Kiobel die extraterritoriale Reichweite des amerikanischen Deliktsrechts deutlich eingeschränkt. Insbesondere, wenn es um Vorgänge geht, die mit dem amerikanischen Territorium in keiner Weise verbunden sind. Und das ist natürlich für die Emissionseinträge von RWE ganz sicher gegeben. Also die haben keinen Bezug zum Territorium der Vereinigten Staaten. Aber speziell bei Klimaklagen kommt hinzu, man hätte ja amerikanische Emittenten verklagen können, für die dieser Bezug selbstverständlich gegeben wäre. Aber hier kommt hinzu, dass amerikanische Gerichte in der Vergangenheit, in den vergangenen 10 Jahren bereits mit solchen Klagen konfrontiert worden sind. Und die wurden sämtlich abgewiesen. Und zwar zentral mit der Begründung, dass der Klimawandel eine politische Aufgabe der Gesetzgebungsorgane und der Regierung ist. Und dass es nicht vertretbar ist, diese politische Frage umzumünzen in eine Individualhaftung einzelner Emittenten. Und deswegen war die Klage, wäre die in den USA voraussehbar gescheitert.
Das ist ja eigentlich ein interessanter Zusammenhang. Der Fall Kiobel vom US Supreme Court, ich glaube 2013 entschieden. Mhm. Also vor Donald Trump, will ich damit sagen, hat ja in gewisser Weise einen Pendelschlag in eine andere Richtung für das US-amerikanische Rechtssystem ausgelöst. Das heißt, es gibt ja manchmal den Vorwurf des Forum-Shoppings, dass man guckt, in welcher Gerichtsbarkeit man zum Zuge kommen kann, was ja ein nachvollziehbares Kalkül eines jeden Klägers ist. Aber dass die USA, die ja im Pro-Kopf-Energieverbrauch ja wohl eine führende Rolle einnehmen, dass die jetzt plötzlich raus sind, weil die Rechtsprechung sich seit 2013 begrenzt. In dem Sinne, den Sie angesprochen haben eingangs, Herr Wagner, ja in einer vernünftigen Weise, indem Sie einen Territorialbezug verlangen. Sind wir in Europa mal wieder der Zeit hinterher? und machen eigentlich das, was die Amerikaner vor 20 Jahren in Erwägung gezogen haben. Brauchen wir auch eine Art zumindest europäische Territorialisierung unseres Rechtsdenkens?
Ja, da ist viel dran. Also der Umstand, dass Klimaklagen, aber auch Menschenrechtsklagen zunehmend in europäischen Gerichten geltend gemacht werden, insbesondere auch in deutschen, hat damit zu tun, dass die Vereinigten Staaten als Schrittmacher und als natürlicher Gerichtsstand für solche Begehren ausscheiden oder wesentlich unattraktiver geworden sind. Deswegen wenden sich die Nichtregierungsorganisationen, die die meisten dieser Klagen initiieren und oder finanzieren, haben sich umgeschaut, wo man stattdessen solche Klagen erheben könnte. Das ist ja auch nicht illegitim. Das ist das gute Recht jedes Klägers. Und wenden sie sich zunehmend an europäische Gerichte. Und ich stimme Ihnen zu, dass die europäischen Gerichte im Moment keine bewusste Theorie oder einen Ansatzpunkt haben, wie sie auf einer etwas grundsätzlicheren Ebene mit solchen strategisch erhobenen Klagen umgehen wollen. Also um es auf den Punkt zu bringen, die amerikanischen Gerichte haben selbstverständlich seit jeher eine Doktrin, nach der politische Fragen ins politische System gehören und nicht juridisch in die eine oder andere Richtung entschieden werden dürfen, weil das eben Aufgabe, aber auch Vorrecht des Gesetzgebers ist und der demokratischer legitimierten Organe, direkter legitimierten Organe. Und so eine solche Querschnittsdoktrin, die auch die Fachgerichte anwenden können, die haben wir im deutschen Recht und soweit ich sehen kann, auch in den europäischen Nachbarrechtsordnungen nicht.
Das ist ein interessanter Hinweis. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe diese Frage, was eine politische Frage ist, das habe ich immer so für einen Mechanismus gehalten, mit dem man sich Sachen, die man nicht entscheiden will, vom Leib hält. Aber dass dahinter vielleicht eine Ratio liegt, die tiefer reicht und die systematischen Charakter hat, das wird mir deutlicher, wenn ich, Sie hatten auf andere europäische Mitgliedstaaten der EU angesprochen, wenn ich diese Agenda-Entscheidung gegen Niederlande sehe, die von niederländischen Gerichten entschieden worden ist, wo es darum geht, einzuklagen, einen effektiveren Klimaschutz zivilrechtlich einzuklagen, was für einen Öffentlich-Rechtler in Deutschland ohnehin schon überraschend ist, gestützt auf Menschenrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention, Artikel 2, Recht auf Leben oder Artikel 8, Recht der Familie, darauf gestützt den niederländischen Staat und damit ja das demokratisch gewählte Parlament zu zwingen, jetzt schärfere Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen. Da wird ja eigentlich deutlich, was am Schluss im System der Gewaltenteilung da drohen könnte, nämlich dass die Gerichte anfangen zu regieren. Ist das eine Überzeichnung oder ist das oder müssen wir in Europa etwas voraussetzungsreicher anfangen zu denken?
Ich meine Letzteres. Ich glaube, dass es keine Überzeichnung ist. Der Hohe Rat hat ja die deliktische Generalklausel, also das, was bei uns Paragraph 823 bürgerliches Gesetzbuch ist, kurzerhand mit der Europäischen Menschenrechtskonvention kurzgeschlossen.
Was im niederländischen Recht aber geht, weil das ja, anwendbares Recht ist.
Ne? Genau, weil
bei uns eigentlich auch.
Ja, bei uns ist die Staatshaftung ja auch Teil des Deliktsrechts gewesen und in fast allen anderen europäischen Ländern ist sie das auch nach wie vor und wird sozusagen von Privatrechtlern auch verwaltet und betreut. Das ist in Deutschland ist die Entwicklung anders verlaufen in dem Punkt, aber die Zuständigkeit ist ja auch bei uns noch bei den Zivilgerichten. Aber dieser Kurzschluss, der, wie Sie richtig sagen, dazu geführt hat, dass jetzt der oberste Gerichtshof dem Parlament in den Arm fällt und sagt, das reicht nicht, wozu ihr euch auch europarechtlich und völkerrechtlich verpflichtet habt, diese Reduktionszahl, ich glaube, es war 25%, und sie verlangen, der Gerichtshof verlangt jetzt 27%. Nicht? Und ich denke, wenn man sich das vor Augen hält, dann ist eigentlich für jedermann offenkundig, dass dieser weitere Reduktionsschritt nicht in irgendeiner technisch nachvollziehbaren Weise aus diesen Rechtsakten hergeleitet werden kann. Der Gerichtshof hier de facto sich Befugnisse anmaßt, die eigentlich das Parlament und die Regierung haben.
Ja.
Und ich glaube, das wird gespeist und verdankt sich der Dringlichkeit, mit der das Klimaproblem verbreitet, nicht überall, aber doch in weiten Kreisen wahrgenommen wird. In den Niederlanden ist dieser Alarmismus, wenn man das mal negativ konnotieren will, also diese Dringlichkeit wird noch viel stärker empfunden als in Deutschland, weil das Land eben zu großen Teilen unterhalb des Meeresspiegels liegt. Und deswegen der Anstieg des Meeresspiegels wirklich eine Existenzfrage ist. Ja. Und ich glaube, die Richter in Den Haag, die waren wirklich ernsthaft besorgt und hatten wohl das Gefühl, es sei 11:55 und irgendjemand müsse jetzt mal einen Anstoß geben. So erkläre ich mir dieses Urteil.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, der mir noch gar nicht so in den Sinn gekommen war. Den Haag liegt halt nicht allzu weit von der Nordsee entfernt. Und wenn die ansteigt, dann sitzen die Richter bald mit den Füßen im Wasser.
Buchstäblich.
Ich möchte vielleicht noch etwas überleiten. Das, was Sie hier aus der Sicht des Zivilrechts beschrieben haben und was ja auch Berührungspunkte zum öffentlichen Recht zeigt, das ist ja eine gewisse Diffundierung von Grenzen, die wir bislang kannten. Einmal territorial gesehen, aber auch im Recht gesehen, auch das System der Gewaltenteilung. Und dazu passt ja in gewisser Weise auch, dass wir auch auf anderen Rechtsgebieten, wie zum Beispiel bei Internetplattformen, jetzt nicht nur Verantwortlichkeiten herstellen, über die man diskutieren kann, sondern auch so weit gehen, dass wir Internetplattformen, also private Unternehmen, für grundrechtsverpflichtet halten, also die Grundrechte, die den Staat binden, jetzt auch private Unternehmen binden sollen. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat ja im April 2018 mit dem Stadionverbotsbeschluss in diese Richtung entschieden. Wie beurteilen Sie das? Ist das eine Rechtsentwicklung, die folgerichtig ist wegen der Dominanz, wegen der oligopolhaften Stellung der Internetplattformen, oder diffundiert uns da auch eine Grenze, die man vielleicht, bevor man sie verabschiedet, noch etwas genauer auf ihren Sinn erwägen sollte?
Ja, ich würde sagen Letzteres. Auch da gibt es ja eine interessante Nachholbewegung gegenüber den Vereinigten Staaten, wo die Unterscheidung zwischen öffentlichem und privaten und auch öffentlichem Recht inklusive Verfassungsrecht einerseits, Privatrecht andererseits schon lange kritisiert und wird mit dem Ziel, diese Unterscheidung etwas einzuebnen. Das passiert in Europa und in Deutschland zunehmend auch. Speziell bei den Internetplattformen lässt sich nicht von der Hand weisen, dass sie rein technisch, faktisch öffentliche Kommunikationsräume organisieren und in gewissem Umfang auch kontrollieren und das, was Einzelne an Informationen wahrnehmen, fast unweigerlich durch den Filter von Internetunternehmen läuft und deswegen auch möglicherweise verzerrt ist. Insofern kann ich den Grundimpuls, diese Machtstellung zum Anlass zu nehmen für einen griffigeren rechtlichen Rahmen, den kann ich nachvollziehen. Was meines Erachtens häufig übersehen wird, ist, dass je mehr Verantwortung man diesen Unternehmen aufbürdet, und sei es auch im Sinne einer Bindung, einer verstärkten Bindung an Grundrechte im Horizontalverhältnis, desto mächtiger werden sie. Nicht? Also wenn Facebook die Verantwortung hat, einzelne Nutzer vor Hassrede anderer Nutzer zu schützen, dann entscheidet eben am Ende schon Facebook darüber, was im Internet gesagt werden kann und was nicht. Das tun sie in gewissem Umfang ohnehin. Ja, also das Recht schafft diese Machtstellung nicht. Aber wenn man jetzt die Plattformen dafür stärker in die Pflicht nimmt, dass das, was Nutzer dort veröffentlichen, rechtmäßig ist, dann haben sie eine viel stärkere Verantwortung, aber auch eine viel stärkere Machtstellung. Und da mache ich mir manchmal Sorgen, ob uns das nicht noch um die Ohren fliegt, wenn wir die Plattformen so zu Wächtern quasi der öffentlichen Meinung oder der öffentlichen Kommunikation hochreden und ihnen diese Pflichten auferlegen.
Ja, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben wir auch von Deutschland aus einen solchen Ansatz gewählt. Und natürlich aus der Sicht des Gesetzgebers ist das eine regulierte Selbstregulierung. Das heißt, der Staat macht die Vorgaben, wie es geschieht, und beaufsichtigt. Aber Sie haben ja auch in einem Beitrag gesagt, man müsste irgendwann mal nachfragen, wie das eigentlich mit dem Oversight Board bei Facebook ist. Im nächsten Schritt wäre es ja dann folgerichtig, wenn man sagt, das muss demokratisch kontrolliert werden, weil die ja quasi öffentliche Gewalt ausüben, weil sie ja einen öffentlichen Kommunikationsraum gestalten, auch bis hin zu inhaltlichen Gestaltung. Und dann merkt man, wie so die Grenzziehung zwischen Staat und Gesellschaft beginnt vollends zu verwischen. Dann könnte man auch im nächsten Schritt die Unternehmen gleich vergesellschaften. Das wäre dann vielleicht dann konsequent, dann hätte man wieder eine klare Ordnung. Also wir werden heute in unserem kurzen Format, werden wir das nicht erschöpfen können. Es ist eine Diskussion, die wir jetzt heute nicht interdisziplinär geführt haben, aber das juristische System ist so ausdifferenziert, dass wenn sich ein Verfassungsrechtler und ein Zivilrechtler zusammenfinden, das fast schon ein interdisziplinäres Gespräch ist. Aber wir sehen, die Disziplingrenzen, sie beginnen durch die gesellschaftliche Entwicklung und auch durch die im Rechtssystem. Sie schmelzen dahin wie vielleicht einzelne Gletscher in den Anden. Herr Wagner, ja. Ich bedanke mich für dieses aufschlussreiche Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen, Herr Di Fabio.
Das war ein Beitrag unseres Formats Auf den Grund. Wissenschaft im Gespräch. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren, was hinter dem Offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiter zu verfolgen oder Neues aufzugreifen. Vielen Dank fürs Zuhören.